Willkommen bei den Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Gerhard Unterturner. Heute auf dem Programm steht ein Vortrag von Petra Gehring mit dem Titel »Ist die Phänomenologie eine Wirklichkeitswissenschaft? Überlegungen zur Aktualität der Phänomenologie und ihrer Verfahren«. Ein Vortrag, der bei der von Sophie Leudold und Matthias Flatscher organisierten ersten österreichischen Graduiertentagung für Phänomenologie im September 2007 in Wien gehalten wurde. Petra Gehring ist Professorin für Philosophie an der TU Darmstadt, war von 2005 bis 2007 Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Phänomenologische Forschung und ist derzeit deren Vizepräsidentin. Von ihren zahlreichen Publikationen seien nur die letzten erwähnt. Traum und Wirklichkeit aus dem Jahre 2008, Was ist Biomacht aus dem Jahr 2006 und Foucault, die Philosophie im Archiv aus dem Jahr 2004.
Ich werde versuchen, tatsächlich grundsätzliche Überlegungen zur Aktualität der Phänomenologie. Ich werde jetzt mit diesem Eigennamen hantieren, wissend, dass dieser Singular natürlich ein Problem ist, aber ich nutze das jetzt mal auch um der Pointierung willen, also von der Phänomenologie zu reden und damit also Überlegungen zur Aktualität der Phänomenologie anzustellen. Es mischen sich dabei einige diagnostische Beobachtungen mit Punkten, die mir programmatisch wichtig scheinen, für die, sagen wir es ruhig so brutal und pathetisch, für die institutionelle, die diskurspolitische und auch die philosophische Zukunft der Phänomenologie. Wahrscheinlich ergibt sich mit dieser Mischung aus Diagnostik und Programmatik eine durchaus persönliche Mischung. Das muss ich auf meine Kappe nehmen, will ich auch auf meine Kappe nehmen. Hoffe, dass Sie mir das nachsehen und lasse mich für Einseitigkeiten oder möglicherweise durchblickende Leidenschaften hier und da nachher auch gern kritisieren. Ich will nicht, was den Eigennamen, das Firmenschild Phänomenologie angeht, große Vergangenheiten abschreiten, sondern von vornherein mich darauf beschränken, die Lage von heute her zu betrachten, mit der Frage zum Eingang, die man formulieren könnte, was also etwas vielleicht darauf formulieren könnte, was reizt heute eigentlich an der Phänomenologie? Ich unterstelle, dass wir als Phänomenologie nicht primär die Interpretation Husserlscher Texte oder aber die immanente Erschließung anderer Autoren eines bestimmten Kanons, den wir phänomenologisch nennen, bezeichnen wollen. Zweifellos sind Textkenntnis und Textpflege wichtig. Und es ist auch so, dass wir uns, wenn wir denken wollen, also uns im Medium der Begriffe bewegen wollen, darauf angewiesen sind, uns differenziell zu orientieren. Das heißt, wir denken und schreiben unter Verwendung von Begriffen, die schon da sind. In Reibung oder in der Arbeit an Begriffen, die schon da sind. Wir verschieben die vielen winzigen und wichtigen Ladungen, aus denen Begriffsspannungsfelder bestehen, in einer Form, die ständig Interferenzen und neue Spannungen hervorzubringen vermag. Diese Tätigkeit lebt davon, dass wir Vorverständnisse haben, uns also auskennen, und sie lebt in dieser Hinsicht von Genauigkeit, also von hermeneutischen Tugenden. Ohne Lesen, Wiederlesen, Renovierung des Überlieferten gibt es gar keine Philosophie. Deleuze und Guattari haben die spezifisch freundschaftliche Note dieses Angewiesenseins des Denkens auf schon vorhandene Begriffe und damit auf schon vorhandene Unterscheidungen herausgehoben. Es sind die rivalisierenden anderen Begriffe und Begriffspersonen, aber auch eine bestimmte Liebe, Solidarität und Treue zu diesen schon vorhandenen Begriffen, von denen die Begriffsfindung lebt. Dennoch hat Husserl das Wort Phänomenologie für etwas anderes geprägt als für diese liebevolle Pflege, Arbeit und für dieses sich Einlassen auf Wirkungs- oder auch Begriffsgeschichte. Nicht von den Philosophien, sondern von den Sachen und Problemen muss der Antrieb zur Forschung ausgehen. Das war ein Zitat. Zu den Sachen. Diesen Appell kennen Sie alle. Er ist auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad dezidiert antihermeneutisch gemeint. Und er fasziniert auch als dieser antihermeneutische Reiz. Phänomenologie will auf Wirkliches zugehen und auf die Formen dieses Wirklichen als etwas, das die Bücher und die Wissenschaften und auch die Überlieferungsgeschichte und so weiter von unerwarteten Seiten her anspringen kann. Hier in diesem Anspruch, in diesem antihermeneutischen oder vielleicht über die Hermeneutik hinausgehenden Anspruch liegt ein bis heute wirksamer Stimulus, eine Radikalität der Phänologie. Dieser Anspruch unterscheidet die Phänologie von Sprachanalyse und von der Hermeneutik gleichermaßen. Er unterscheidet sie aber auch von der strukturellen Bravheit jeder am Vorbild der Laborwissenschaften geschulten empirisch-statistischen Forschung, etwa in der Soziologie, die ja auch eine Wirklichkeitswissenschaft sein will. Ich gehe also davon aus, dass wir uns darüber einig sind, dass sozusagen nicht nur Phänologie, Philologie, sondern dieser Anspruch, auf das Wirkliche zuzugehen, ein Reizpunkt der Phänologie ist. Ich denke, über ein zweites sind wir uns sicher ebenso einig. Husserl ist, was die Sachen angeht, weder Empirist noch Naturalist noch Ontologe. Oder vorsichtiger ausgedrückt, als Empirist, Naturalist oder Ontologe interessiert er uns nicht. Sondern interessant wird es gerade dort, wo in den etwas sperrigen Schriften Husserls die Einladung aufscheint, etwas anderes zu tun, als sich nur mit den genannten Anspruchsrahmen des Empirismus, des Naturalismus oder der Ontologie zu befassen. Wo die Einladung aufscheint, hinzusehen, hinzuhören, sich nicht theorielos, aber doch unter Beiseitelegen von Theorie und bestimmten klassischen Ansprüchen einer mit Händen zu greifenden Wucht des Gegebenen zuzuwenden, einer Dichte, die in der Wissenschaft normalerweise weggefiltert wird und die einen veränderten Modus von Theorie erfordert. Phänologie ist in diesem Sinne Metaphysikkritik. Sie hat mit diesem Rundum-Anspruch, kritisch zu sein, auch wenn man so will, dem Stichwort Metaphysikkritik, seine eigene neue Kolorierung gegeben. Phänologie ist skeptisch gegenüber Transzendenzbehauptungen und zugleich gegenüber Weltanschauung. Sie glaubt also an gar nichts, könnte man sagen. Das ist eine weitere Seite der husserlschen Radikalität. Dieser Denkstil ist nicht zuletzt in vielem kantisches Erbe. Nur im Unterschied zu Kant belässt Husserl als Phänomenologe auch nicht wirklich bei der Einheit der Vernunft, die der orthodoxe Kantianer reflexhaft mitdenken muss. Auch das ist faszinierend. Vernunft wird mit der Phänomenologie unter der Hand ein plurales Tantum. Zwar streicht Husserl die formale Einheit der transzendentalen Subjektivität nicht explizit durch, aber seine Arbeitsweise stößt gewissermaßen die Türen auf für das Es gibt einer Welt, die gar nicht eine sein muss, sondern in Ordnungen von Erfahrungen aufgeht. Mit den Arbeiten von Merleau-Ponty und denjenigen von Deleuze und Foucault kann man sich in diesem Plural bewegen heute. Also es gibt gerade, was diese polyzentrische, polytheistische Seite der Phänomenologie angeht, vieles, was nach Husserl genau hier, denke ich, auch immer wieder neu sozusagen von diesen Türen, die da offen sind, Gebrauch macht. Wirklichkeitssinn und Metaphysikkritik, dazu trotz transzendentalphilosophischer Schlussgesten hier und da eine unerhörte Offenheit für Pluralität. Soweit mögen wir uns einig sein. Man könnte noch einige weitere Momente nennen, die an der Phänomenologie heute faszinierend sind. Etwa die große Freiheit von Husserl, aber auch Becker, Fink, Scheler, Heidegger, Merleau-Ponty und vielen anderen, sich eine zwar nicht immer schöne, aber jedenfalls radikal eigene Sprache zu verschaffen, Idiome zu wagen, die einen Ausgriff des Denkens ins Ungedachte angemessen sind oder angemessen sein wollen. Dazu, ich denke, das gehört in einen ähnlichen Bereich, der eben auch was die Form angeht, aber die Inhalte gleichermaßen, gehörige Gestus des Neuanfangs. Auch das, also dieses Motiv des immer wieder Neuanfangs, und zwar immer wieder nicht im Sinne von mal wieder auf gleiche Weise, sondern radikal Neuanfangs, auch das verschwistert die phänologische Analyse mit der Kunst und der Literatur. Alles noch einmal von vorn aufrollend, allein in der Zwiesprache mit dem Papier und den Dingen, wie Descartes, aber vielleicht eben auch für einen Künstler oder eine Künstlerin. Auch hier ist die Phänologie sicher über ihre eigene Zeit, die Zeit ihrer Entstehung hinaus reizvoll. Sie wagt eine Bestimmung der Philosophie nicht über das Was bestimmter Axiome, nicht über bestimmte Schlüsselbegriffe, auch nicht über das Pathos einer Rückkehr zu Fundamenten oder über ein Weltmodell. Es gibt zwar natürlich solche Töne bei Husserl, aber dennoch, wer wollte etwa entscheiden, ob die Phänomenologie monistisch oder dualistisch denkt? Diese Frage prallt schlicht an ihr ab. Und das ist eben genau ihre Stärke. Letztlich bestimmt sich das von Husserl eröffnete Arbeitsfeld, das wird auch immer wieder notiert, im Grunde allein durch das Wie einer Methode. Das ist erstens etwas sehr Abstraktes und zweitens, so wie Husserl es anfasst, auch tatsächlich etwas sehr einladend Radikales. Es ist eine Methode, die im Grunde minimal bestimmt ist, die so etwas wie ein durchaus wildes Verfahren insinuiert. Auch da kennen Sie die Stichworte: Einklammerung der Seinsgeltung, voraussetzungslos neue Betrachtung des Gegebenen. Es ist ein eigentümliches Verfahren. Man kehrt einerseits mit ihm in die Kindheit zurück, könnte man sagen, und man macht sich andererseits sozusagen im selben Atemzug die Allmacht Gottes zu eigen, der das Buch der Welt lesen kann, weil er es schreibt. Ganz sicher ist die Methode der Reduktion, von der man zugleich geben muss, dass sie eben keine Methode ist, sondern ich würde eben sagen eher ein Verfahren, das Herz der Phänologie und macht auch einen Kernpunkt dieses Reizes aus. Diese Methode ist von Husserl minimalistisch, aber klar bestimmt. Sie klingt einfach, sie ist übersetzbar in andere Verfahrenssprachen, sie ist disziplinär nicht exklusiv angelegt und sie hat als Verfahren eine existenzielle, die eigene Gegenwart jeweils wieder neu revidierende Note, wenn man die methodische Seite ernst nimmt und sich an bestimmten Vorlagen in inhaltlicher Weise nicht zu streng orientiert. Es ist eine Note, die nicht zuletzt dem politischen, wie auch gerade in letzter Zeit kann man das durchaus beobachten, dem lebensphilosophischen Pathos offen steht. Auch das mag schon zur Entstehungszeit ein wichtiger Aspekt gewesen sein und man kann das auch heute hier und da rausspüren. Phänomenologie hat mit dieser husserlschen Parole und mit der Mischung aus Formalismus und Offenheit einen Hauch von Bewegungsphilosophie. Aber, das wäre jetzt die Frage, reicht das aus? Ich möchte unter der schon genannten Überschrift etwas genauer nachfragen. Ist die Phänomenologie eine Wirklichkeitswissenschaft heute, aus unserer heutigen Sicht? Oder besser, in welchem Sinne ist die Phänomenologie eine Wirklichkeitswissenschaft? Wenn es denn nicht nur der allgemeine Anspruch jeder Wissenschaft sein soll, wirklichkeitsrelevante Aussagen zu treffen, der sie auszeichnet, sondern eben jene besondere, jene dezidierte Radikalität in Sachen Wirklichkeit, auf die Husserl eben abhebt. Inwiefern, wenn das die Phänomenologie besonders kennzeichnet, inwiefern und wie tut sie das, was sie will? Lassen Sie mich das Problem, was der Begriff Wirklichkeit in diesem Zusammenhang meinen kann, für den Moment einklammern. Also für den Moment halte ich das offen, es wird vielleicht unterwegs einiges deutlich werden. Ich möchte zunächst einmal den Weg über einzelne Problempunkte gehen, einige Punkte also relativ lose aufzählen, ansprechen, an denen sich so etwas wie der Reiz dieses wirklichkeitswissenschaftlichen Anspruchs, aber vielleicht auch die Problematik und die künftige Bedeutung der Phänologie entscheiden könnte. Anders gesagt, mir scheint es wichtig, erstens, ob die Phänologie sich an den Punkten, die ich da gleich ansprechen möchte, heute ihre eigenen Antworten auf diese wirklichkeitswissenschaftliche Herausforderung, für die sie steht, geben kann, geben will, ob sie sich eingesteht, dass es nötig ist, diese Antworten zu finden, und zweitens, ob sie in der Lage ist, sich an diesen Punkten zu entscheiden. Also das Zweite ist sozusagen eine theoriepolitische Seite. Es ist ja durchaus ein Unterschied zu konstatieren, dass es hier theoretische Herausforderungen gibt oder ob man auf der anderen Seite, ich sag mal unter der Überschrift wir Phänomenologen oder wie auch immer, praktisch in dem, was man theoriepolitisch tut, diese Herausforderungen aufgreift und versucht, mit ihnen umzugehen. Ein erster solcher Problempunkt, Probierstein sozusagen für den wirklichkeitswissenschaftlichen Anspruch und vielleicht also die Frage der Magnetkraft, die heute von der Phänomenologie ausgehen kann, an diesem Punkt. Bestimmen wir Phänomenologie als Methode oder Verfahren? Akzeptieren wir den hilfreichen Terminus etwa der Beschreibung als einen Methodenbegriff? Akzeptieren wir also, dass die Phänomenologie sich versteht als Beschreibungsarbeit unter der Bedingung der Epoche, der Urteilsenthaltung und also Voraussetzungslosigkeit? Charakterisieren wir die Phänomenologie weiter als das Ringen darum, qua dichter und zugleich doch reflexiver Beschreibung auf das So-Sein des Gegebenen und darin auf Muster, a priorische Muster, zu stoßen? Und lesen wir, gehen wir auch davon aus, dass es möglich ist, auf solche Muster zu stoßen. Dass es also gelingen kann, in der erscheinenden Welt Texturen lesbar zu machen. Die erscheinende Welt nicht als Referenzraum von fertigen Begriffen zu betrachten, sie aber auch nicht als Tabula rasa, sondern eben als Materia signata zu betrachten. Das ist eine Formulierung, die Ferdinand Fellmann gewählt hat. Akzeptieren wir das alles? Dann muss, denke ich, dennoch geklärt werden, ist die Phänologie mit dieser Art von Wirklichkeitszugang, pointiert gesprochen, eher eine Latenzwissenschaft oder eher eine Oberflächenwissenschaft? Setzt sie auf das Zutagebringen eines Verborgenen oder aber gewissermaßen auf das Greifbare, auf das, was offen da liegt? Als Leser von Lacans Essay über Poes verborgenen Brief wissen wir, dass auch Verborgenheit und offenes Daliegen keine unbedingten Gegensätze sind. Dennoch denke ich, es macht einen entscheidenden Unterschied, wissenschaftsgeschichtlich, aber auch was den Forschungsalltag angeht und die Art, wie man mit Texten arbeitet und mit Wirklichkeit. Es macht einen entscheidenden Unterschied, ob Wissenschaften Latenzwissenschaften sind, wie etwa die Psychoanalyse, oder ob sie als Wissenschaften des offen zutageliegenden arbeiten. Um ein extremes Beispiel zu wählen, wie etwa die morphologische Naturkunde des 18. Jahrhunderts. Oder ein etwas weniger extremes Beispiel, wie etwa die Geschichtswissenschaft, die mittels einer ausgefeilten Hilfsdisziplin der Quellenkunde sehr großen Wert darauf legt, keine esoterische, tiefenhermeneutische Forschung zu betreiben, sondern in gewisser Weise eine positivistische Disziplin zu sein. Sie merken, worauf ich hinaus will. Es gibt ein Dilemma, das durch den wirklichkeitswissenschaftlichen Anspruch allein noch nicht bearbeitet, geschweige denn gelöst ist. Das Dilemma, das darin besteht, dass wenn man das Gegebene auftut, man dieses entweder als ein verborgenes Stück Welt, beziehungsweise als Hinweis auf ein unsichtbares dahinter betrachten kann, oder aber es gleichsam nehmen, wie es ist, um es als Faktum unter Fakten zu registrieren, zu gruppieren, einzuordnen und vielleicht an der Beschreibungssprache zu feilen, aber keine Instanzen im Verborgenen namhaft zu machen, zu installieren, mitzureflektieren etc. Der erste Weg ist der der Tiefenhermeneutik, einer Logik der Hinterwelt, der geheimen Beweggründe und des Verdachts, der noch gegen sich selbst Verdacht hegt und Verdacht hegen muss. Der zweite Weg ist der, der von dieser ganzen Frage nach sich selbst tendenziell eher wegführt, der Weg, allein die Tatsachen sprechen zu lassen und unter Hinweis auf schlichte Evidenzen jede Spekulation auf mehr als das, was zu haben ist, zurückzuweisen. Dieser zweite Weg kann ein Positivismus der empirischen Daten ebenso sein wie ein Positivismus der abstrakten Entitäten. Also innerhalb dieser großen Wege gibt es viele, viele weitere Verzweigungsoptionen der abstrakten Entitäten, etwa der Begriffe, der Zahlen etc. Wie organisiert man nun im Zeichen der phänologischen Rahmenbegrifflichkeit, im Zeichen eidetischer und transzendentaler Reduktion beispielsweise, eine Balance zwischen diesen beiden Polen, dem des Gegebenen und dem des Dahinter? In die Ordnung der Dinge hat Michel Foucault gezeigt, wie um 1800 die Humanwissenschaften der Moderne als Latenzwissenschaften entstehen und sich gegen die Oberflächenzufriedenheit des Zeitalters der Repräsentation ebenso abgrenzen wie gegen die strengen Formalwissenschaften, die so etwas wie die Rückseite des Mondes jener sanften, gewissermaßen verdachtslosen Empirien des 17. und 18. Jahrhunderts sind. Foucault sah in den radikalen Zeichentheorien Saussures und Nietzsches so etwas wie eine Überwindung oder jedenfalls das Gewährsstück für die Möglichkeit der Überwindung jener typischen Tiefenhermeneutik der Moderne, die hinter den drei Quasi-Transzendentalien Arbeit, Leben und Sprache als letzte Latenzen stets nur entweder Kräfte im Inneren des Menschen oder aber Kräfte im Inneren der Geschichte vermuten kann. Für die Soziologie ein etwa gleichaltriges Unternehmen wie die Phänomenologie, denn auch die Soziologie formiert sich ja als Disziplin in der Zeit jenes großen wirklichkeitswissenschaftlichen Aufbruchs um 1900, hat Niklas Luhmann, anders als Foucault, auf ähnliche Weise sozusagen diese latenzlogische Signatur der Moderne adressiert. Er hat die Soziologie quasi vor die Alternative gestellt, sich zu entscheiden zwischen den Fragen, was ist der Fall und was steckt dahinter. Nach Luhmann pendelt die Soziologie als typische Wirklichkeitswissenschaft zwischen diese beiden Fragetypen. Man kann die Disziplinen gewissermaßen in diese beiden Felder aufgeteilt am Werk sehen und kann auch sehen, wie innerhalb der Disziplin die Vermittlung der beiden Pole permanent misslingt oder jedenfalls begrifflich laboriert wird an diesem Problem. Die Soziologie stilisiert einerseits eine Objektivität empirischer Daten, will also in dieser Hinsicht zeigen, was der Fall ist, und sie unternimmt kritische Deutungen, ist in dieser Hinsicht radikal modern, könnte man sagen. Sie spekuliert über verborgene Strukturen, vermutet gesellschaftliche Dynamiken, Leben, Arbeit, Sprache spielen hier natürlich auch mit, aber eben auch weitere Termini, Marktinteressen, Modernisierung als sozusagen Grunddynamik, Rationalisierung, Ausdifferenzierung etc. Worum will also aus phänomenologischer Sicht Wirklichkeit? Positivismus oder Latenzforschung? Endlich sehen, wie es wirklich ist? Oder endlich wissen, was steckt wirklich dahinter? Ich denke, auch Husserls Projekt ist in durchaus vergleichbarer Weise, wie Luhmann das für die Soziologie geschildert hat und Foucault für die Menschenwissenschaften, durchaus von einer Ungeklärtheit dieser Spannung gezeichnet. Mit der Rede von einer Implizitheit, vom Eingeschriebensein oder von der Inkarniertheit von Strukturen versuchen wir heute als Phänomenologen gleichsam mit dem Dilemma umzugehen. Also so etwas wie ein drittes Jenseits der Alternative oder eine Vermittlung oder dergleichen zu adressieren. Also diese Metaphorik oder Redeweise vom Impliziten, von der Einschreibung dergleichen, das sind Funktionsstücke, die versuchen, das Problem hantierbar zu machen. Die Frage ist aber, sind wir in der Lage zu operationalisieren, was damit gemeint ist? Können wir jenseits sozusagen dieser Stichworte, die zeigen, welches extrem vermieden werden soll, tatsächlich methodisch klären, wie sich Phänomenologie im Zeichen dieses dritten oder wie auch immer Mittel der Vermittlung oder eines noch anderen Vorgehens verstehen will. Luhmann zählt Husserl zu denjenigen, die das Dilemma zwischen Latenzforschung und positiver Wissenschaft eher auf Seiten einer Selbstaufklärung des wissenschaftlichen Subjekts über die Strukturen, die in ihm stecken, lösen wollen, denn durch empirienahes Zugehen auf Dinge, auf Sachen. Luhmann sieht also Husserl hier an diesem Punkt eher als einen, der sich für den Rekurs auf die transzendentale Subjektivität entscheidet. Luhmann empfiehlt der Soziologie, sich eher an die Objekte zu halten, stilisiert sie also quasi als Alternative zur husserlschen Pfadentscheidung und das Problem der Latenzen quasi zu pragmatisieren. Ich will jetzt nicht zu viel über Luhmann sagen, aber Luhmann bietet eine recht schalkhafte Lösung an diesem Punkt an, wie man sich das vorstellen soll, also dieses Ignorieren von Latenzen. Er will quasi strukturelle Latenzen ersetzen durch operative Latenzen. Stichwort Beobachter, Beobachten, Beobachter. Also man kann quasi durch Iteration von Beobachtungen es vermeiden, letztlich auf Tiefen zu referieren. Philosophisch könnte man einiges zu dieser Lösung sagen. Festzustellen ist, dass disziplinär gesehen soziologische Beobachter nach Luhmann insofern aus dem Problem schnell raus sind, als sie sich auf den Horizontbegriff Gesellschaft beschränken dürfen und über grundsätzlichere Was-ist-Fragen gar nicht nachdenken müssen. Das ist natürlich eine vergleichsweise schlichte Lösung, aus philosophischer Sicht keine zufriedenstellende Lösung. Foucault und Deleuze beispielsweise gehen anders vor als Luhmann sowieso, aber sie entscheiden sich auch anders als Husserl, nämlich nicht für diesen klaren Rekurs auf transzendentale Subjektivität. Sie wählen den Weg nicht in die Immanenz des transzendentalen Subjektiven, sondern in einen anderen Typ der Immanenz, in eine Immanenz der Vielfalt der Sachen, Themen und Dinge, könnte man sagen. Sie loben dezidiert die Oberflächen. Sie ironisieren das Theatrum Philosophicum und arbeiten an der kunstvollen Unterwanderung jeder metaphysischen Vereindeutigung der Frage nach dem Außen der Analyse selbst. Allerdings kommt eben auch nicht so eine Auskunft wie Beobachtung der Beobachtung und dergleichen, sondern eben es sind sehr reizvolle, textstrategische und sehr vielfältige Manöver, mit denen dieses Problem behandelt wird. Den Platonismus umdrehen, das etwa ist ein Motiv von Deleuze, das Foucault so erläutert hat. Es gelte nicht, die Rechte des Scheins gegenüber dem wahren Sein wiederherzustellen, also anstelle von Wahrheiten jetzt emphatisch für den Schein zu optieren. Es gelte auch nicht, die Unerreichbarkeit jeglicher Idee zu behaupten oder immer wieder zu insistieren, wie die Form des Entzugs einer Idee oder der Idee aussehen. Würde ich jetzt noch ergänzen. Vielmehr soll man sich die Vielzahl der vermeintlichen Trugbilder eben einfach genau ansehen. Man soll sich in gewisser Weise ausliefern, den Platonismus zum Mitleid mit den Wirklichen der Welt und der Zeit bewegen, ihn an seinen Ursprüngen besuchen, ihn bis ins kleinste Detail weiterspinnen, sodass er gewissermaßen das Niedrigste, das Nebensächlichste und das Schmutzigste erreicht. Es würde nicht gehen um eine Entlarvung der phänomenologischen Bewegung, die auf Evidenz zielt. Also in gewisser Weise wird einem Platonismus die Treue gehalten. Aber es geht um eine Auswilderung, könnte man sagen. Das Hineingehen ins Detail. Es geht auch nicht um die Leugnung von Latenzen. Aber es geht darum, sie sozusagen auf anderer Ebene anzusiedeln. Sie sind da. Wir merken sie in gewisser Weise nicht, beziehungsweise wir merken, wenn wir auf sie stoßen, dass wir immer schon auf sie gestoßen sind. Also sie haben sozusagen keinen anderen Status. Die Metapher des Außen bricht sich an diesem Problem. Es ist nicht ein Anderswo im emphatischen Sinne, auf das wir stoßen, wenn wir damit zu tun haben, dass etwas erscheint, was wir vorher nicht bemerkt haben. Ich denke, mit diesen Formulierungen hier ist durchaus von Phänomenologie die Rede. Auch wenn in der entsprechenden Zeit und auch in den entsprechenden Texten gerade Foucault und Deleuze sich sehr kritisch mit der Phänomenologie auseinandergesetzt haben. Oder es ist hier jedenfalls von etwas die Rede, zu dem sich die Phänomenologie weniger intuitiv als bisher entschließen könnte. Auf einen letzten Unbegriff wie Gesellschaft kann diese Art des Philosophierens verzichten. Foucault und Deleuze sagen stattdessen Unterschiedliches. Sie sagen Text, sie sagen auch Geschichte und sie sagen Macht. Und sie plädieren für etwas, was der Philosoph kann, der Soziologe aber nicht oder nur in sehr eingeschränkter Form, nämlich Wissenschaftskritik an diesem Punkt mitzudenken. Mir scheint ein solcher Umgang mit der Spannung von Positivität einerseits und Latenz andererseits eine philosophische Lösung zu sein, die zur Phänomenologie passen würde. Aber wollte man sich dafür wirklich entscheiden, so hätte das eine gewisse methodische Strenge zur Konsequenz. Einfach so Evidenzen ausdeuten, das würde dann deutlich schwieriger, als wir es uns gemeinhin machen. Auch der Umgang mit dem Verborgenen müsste in sehr viel aufwendigerer Art und Weise gewappnet sein können gegen diese, ich sag mal, latenzwissenschaftlichen Typiken. Es gelte gewissermaßen, an der Erfahrung oder als Philosophie der Erfahrung mit der Feinwaage zu arbeiten, und es gelte im Zweifel immer eher bei den sperrigen Immanenzen der Oberflächen zu bleiben, als sich ein dahinter zu borgen, auf das hin man deutet oder mit dessen Hilfe man alles erklären kann. Anders gesagt, als Phänomenologie ist Philosophie eher Positivismus als Latenzwissenschaft, weil sie nicht nur vom Immanenzgedanken lebt, sondern auch antitranszendentalistisch ist und wenn überhaupt a priorische Strukturen, Latenzen sich ausmachen lassen, dann nur möglichst konkret und möglichst ausweislich streng zu untersuchen und gewissermaßen mitten unter den kontingenten weltlichen Gegebenheiten und nicht gleichsam vor der Klammer, weder in der Tiefe noch im Subjekt. Untersuchen wir eigentlich als Phänomenologen idealtypisches oder singuläres? Diese Frage hängt mit dem eben genannten Problem von positiver Gegebenheit und Latenz zusammen. Sie verlagert aber, so formuliert das Augenmerk, auf die Zeitgestalt der phänologischen Gegenstände und auch auf eine etwas andere methodologische Frage, die hier ins Spiel kommt: Inwieweit lebt die Phänologie vom Vergleich? Oder inwieweit ist die charakterisierende, gewissermaßen porträtierende Wissenschaft? Husserl hat hier mit dem Verfahren der eidetischen Variation und Reduktion kluge Vorgaben gemacht. Die Variation ist ja eine Art Vergleichsspiel, in dem in den Abweichungen das Prägnante hervortritt. Husserl spricht hier vom Wesen, man kann aber auch sagen, das Lesbare, der Sinn, das Signifikante etc. Gleichwohl ist auch das noch eine sehr allgemeine Bestimmung. Die Frage ist, wie sich dieses Verfahren, das letztlich Idealtypisches abwirft und eben nicht Singuläres, zum Problem des Singulären verhält. Genesis und Struktur, Genesis und Geltung, Ereignis und Sinn, diese für die Phänologie kennzeichnende innere Spannung oder Polarität ist oft diskutiert worden. Ich will sie gar nicht gegen die Phänologie ausspielen, also die Existenz dieser Problematik, wie andere, beispielsweise Derrida, es getan haben, denn ich denke, es handelt sich hier um eine Spannung, die durchaus, wie soll man sagen, im Inneren des Wirklichkeitsproblems selbst steckt. Es hat insofern vergleichsweise wenig Witz, sich mit einer dekonstruktivistischen Arbeit so überwiegend nur im Negativen aufzuhalten, was das angeht, dass man gleichsam immer nur wieder gegenüber den Texten und den Phänomenen Recht behält, mit dem Aufweis, in wie viel Spielarten immer wieder doch, ja, ist entweder die illegitime Verallgemeinerung wiederkehrt oder aber eben die Differenz, also der Entzug des Singulären. Die Bewegung, die Derrida Differenz nennt, ist der Phänologie vertraut, könnte man sagen, aber es ist für die Phänologie relativ uninteressant, sie sozusagen immer wieder demonstrativ zu deklarieren. Die Sachen, zu denen Husserl hin will, sind mehr als das, sozusagen immer wieder neu der Spielort der Differenz. Sie sind mehr als nur Statthalter eines notwendigen Selbstentzugs der Spur als allgemeiner Bedingung von Sinn. Aber wichtig ist doch, dass die Phänologie sich das wissend methodisch, methodologisch positionieren muss. Sie muss sich also fragen, kann sie als Strukturwissenschaft Phänologie sein oder will sie das Umgekehrte sein, will sie reines Ereignisdenken sein und in dieser Form Phänologie sein oder werden. Sagt man in beiden Fällen nicht einfach ja. So muss die Art der Verknüpfung der beiden Dimensionen, wenn es denn Dimensionen sind, genauer eingekreist werden. Und erneut denke ich, es ist hier nicht und kann hier nicht sein, dass die transzendentale Subjektivität als Rettungsanker funktioniert, sondern man muss andere Pfade suchen, auch im Husserlschen Werk sich anders orientieren. Weiterhelfen könnten etwa Husserls Analysen in der Krisisschrift. Es gibt Typiken einzelwissenschaftlicher Erkenntnishabitus. Es gibt typische Selektions-, Tradierungs- und Stilisierungsformen disziplinären Wissens. Und hier gibt es ein Spektrum. Es ist sowohl möglich, Singuläres zu adressieren, also zumindest es gibt Stilisierungsformen dafür, ich erinnere nochmal an die Geschichtswissenschaft, und es gibt formalwissenschaftliche Werkzeuge, die in anderen Disziplinen ihre Verankerung haben. Wie aber, wie sich Philosophie in dieser Hinsicht sich selber, ihre eigene Typik und ihre eigenen Ereignisse, das Singuläre, die Gegenwart, denken. Hier gibt es etwas zu tun, das nicht nur eine metatheoretische Zusatzübung, sondern selbst wieder die Aufgabe einer Analyse, vielleicht einer phänologischen Analyse sein muss. Auch das Thema ließe sich jetzt noch weiter vertiefen. Ich werde da nochmal ein paar wissenschaftspolitische Bemerkungen nachher anfügen. Ich schiebe aber hier eine kleine Bemerkung ein, die in diese Richtung weist. Ich denke, dass die Klärung der Spannung zwischen Typik, Strukturgeltung einerseits und Singulärem andererseits nicht zuletzt deswegen klarer reflektiert werden müsste, als es bisher der Fall ist, weil es gilt, der Versuchung zu widerstehen, sich als Phänomenologe oder als Phänomenologin einfach nur bequem an die gerade angesagte methodologische Mischung der jeweils passenden Nachbardisziplinen anzunehmen. Das heißt, sozusagen im kulturwissenschaftlichen Mainstream mal mehr so und mal mehr so zu agieren, weil das möglicherweise gerade angesagt ist oder noch schlimmer, weil das möglicherweise gerade fehlt und man da dann sozusagen seine Nische finden kann. Dritter Problempunkt. Wie geht die Phänologie heute mit dem eingebauten Apriorismus um, der als methodisch unverzichtbarer Bestandteil ein Gutteil des Witzes der Husserlschen Vorgehensweise ausmacht? Von einem bewusstseinsphilosophischen A priori, an dem viel Kritik geübt worden ist und ja eben auch schon durchschien, zu einem historischen A priori überzugehen, denke ich, fällt uns vergleichsweise leicht. Zum einen, weil jedenfalls der späte Husserl selbst dort, wo er ewig sagt, sehr wohl an das Historische rührt. Er konzentriert sich nur eben auf eine besondere Art von Geschichte, auf die Geschichte der idealen Gegenständlichkeiten, also auf jene faszinierende Eigenzeitlichkeit der Sinngeschichte, die sich von der realen Historie in einer mehr zu bestimmten Weise abkoppelt. In diesem Zusammenhang spricht er von ewig, aber zuweilen nicht nur. Aber es ist erkennbar, dass das hier nicht sozusagen im starken Sinne wörtlich gemeint ist, sondern es geht Husserl um eine Entdeckung, es geht ihm um neue, man könnte sagen, eigenzeitliche Staffelungen von Prozessen in der Zeit. Und damit den partiellen Entzug von Gegenständlichkeiten, idealen Gegenständlichkeiten aus dem Prozessen temporalen Wandels, die sozusagen auf der Ebene von Handlungszeit zum Beispiel Geschichte genannt wird. Husserl selbst geht mit dieser interessanten Entdeckung in die Geschichte hineingestaffelter anderer Formen von Geschichtlichkeit sehr vorsichtig um. Im Gegensatz zu Heidegger, der in seinsgeschichtlicher Perspektive Geschichte nur noch als eine Profanität betrachtet, die es ereignisförmig zu durchstoßen und dichterisch denken zu entflechten gibt. Schon Husserl, könnte man also sagen, bietet trotz seines Apriorismus Zugänge zur Historie und ist damit ein apriorischer Denker, der in seinen Überlegungen gegen dieses A priori anarbeitet. Ein weiterer Punkt macht es uns heute leicht, den Apriorismus, der in die Phänologie eingebaut ist, gewissermaßen auf die leichte Schulter zu nehmen. Autoren wie Hans Blumenberg und Foucault haben glänzend vorgeführt, wie gut das Projekt einer radikalen historischen Relativierung, jedenfalls in methodologischer Hinsicht, zum Motiv des A priori passen kann. Diejenigen Erfahrungsschichten, in denen epistemische Formationen verankert sind, sind geschichtsgebunden, aber es macht sehr viel Sinn, sie als Schichten anzusprechen und in dem Sinne das historische A priori zu untersuchen. Die inneren Verbindungen zwischen der Wirklichkeit temporärer Sinnformationen und den materiellen, leiblichen, mal brutalen, mal spielerischen Wirklichkeiten einer Geschichte, die gewissermaßen an diesen temporären Sinnformationen, die aber eine temporäre Stabilität hat, die an ihnen nagt, diese Spannung, diese inneren Verbindungen zwischen diesen verschiedenen Historizitäten fesseln das philosophische Interesse. Man kann sie ansprechen, wenn man ein Stück weit diesen Apriorismus bejaht. Eine Geschichte der Erfahrungsformen in den Umschlagszonen von Diskurs und Nichtdiskurs, von Sprache und Ungesagtem oder Unbegreiflichem, kann Handlungs- wie Ereignisgeschichte umfassen und auch Sinngeschichte und benötigt den Gegensatz von beidem nicht unbedingt. Das sind also alles Gedanken, die uns relativ leicht von der Hand gehen. Auch wenn ich sicher bin, dass Husserls Durchbrüche in der Frage der Zeitlichkeit, wie übrigens auch sein Umgang mit Fragen der Räumlichkeit, noch unausgeschöpfte Potenziale des Weiterdenkens enthalten. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass die genannten Autoren sozusagen das Letzte zur Sache schon gesagt haben. So oder so, es bleiben dennoch systematische Herausforderungen. Die Frage ist, wie mit ihnen umgehen. Es sind die systematischen Herausforderungen, die sich etwa in Husserls diversen Urprägungen ausdrücken. Urdoxa, Urimpressionen, Urphänomene, Urstiftung. Man kann der phänologischen Denkbewegung Ursprungsmetaphysik vorwerfen. Ist auch verschiedentlich geschehen, klar, wenn da Ur steht, das lädt geradezu dazu ein. Ich denke, man muss das nicht unbedingt tun, denn man kann das Auftauchen des Präfix Ur auch als eine Art Indikator lesen. Also als entweder eine Art Warnschild oder als so etwas wie eine systematisch sinnvolle oder methodologisch sinnvolle Komponente einer Rückfragebewegung, die ihrer eigenen Logik nach auf Stopppunkte führen muss. Oder jedenfalls nicht eher aufhören wird, als bis sie auf Stopppunkte trifft. Vielleicht sogar Stepppunkte, hinter denen sich Differenzen verbergen, an die man nicht mehr weiter herankommt, sozusagen in derselben Bewegung. Man kommt nicht an sie heran, weil sie einem selbst im Nacken sitzen oder weil im semantischen Netz ein Knoten erreicht ist, eine Aporie, die sich auf konsistente Weise schlechterdings nicht mehr auflösen lässt. Im einen wie im anderen Fall stoßen wir auf solche Problemdimensionen, die Husserl mit der Rede vom Ur immerhin markiert und sehr redlich markiert, könnte man sagen. Es ist aber eine Problemdimension, der er sich ansonsten schlicht verweigert hat. Und zwar ist es die Problemdimension, an der ich denke, dass die Frage der Macht gestellt werden muss. Tatsächlich gibt es nur wenige philosophische Autoren, die sich mit diesem irgendwie unsauberen Thema, mit diesem für philosophische Theoriewerkzeuge zu klebrigen und doch auf penetrante Weise unausweichlichen Problemfeld Macht beschäftigt haben. Dennoch denke ich, Radikalität, so wie Husserl sie für die Phänomenologie und für die phänomenologische Zukunft beansprucht, ist ohne die Rückfrage noch hinter das, was man mit dem operativen Begriff a priori nennen kann und was sich in diesen Urpräfixen ausdrückt, nicht zu haben, und möglicherweise führt das eben in diese klebrige Zone etwa der Frage nach der Macht hinein. Hier sehe ich tatsächlich eine offene Herausforderung an die Phänomenologie. Sie müsste sich stellen können zur Sache und zum Begriff Macht. Möglicherweise gibt es auch andere Termine, die man hier einführen könnte, aber auch das wäre eine Arbeit, die zu leisten wäre. Ob die Phänomenologie an diesem Punkt politische Philosophie werden muss oder ob sie nur eine auf bestimmte Weise von den Notwendigkeiten ihrer eigenen Gegenwart Distanz nehmende Philosophie sein oder werden müsste, so etwas wie Ethnologie, Ethnographie der eigenen Gegenwart, wie Foucault das mal genannt hat, Geschichte der eigenen Pegel. Was sie da genau werden müsste, das vermag ich nicht zu sagen. Jedenfalls kann man sich aber, scheint mir, nicht mit dem A priorismus der husserlischen Urbefunde einfach abfinden. Phänomenologie mündet hier in die Aufgabe, eine Modallogik zu finden, mit der sie auf die Stopppunkte ihrer eigenen Analyse antworten kann. Wie ließe sich das zu diesem Ende Gedachte nicht nur, also um jetzt noch was anderes anzubieten als dieses Stichwort Macht, nicht nur im Hinblick auf Mögliches, sondern könnte man sagen, auch im Hinblick auf Unmögliches analysieren und überdenken. Die Kategorie des Unmöglichen ist zugegeben extrem formal und eine sehr kryptische Fassung des Machtproblems. Es gäbe sicherlich andere Pfade, wie man das aufrollen könnte. Man könnte auch von der prätendierten Machtfeindlichkeit des Wahrheitsbegriffs ausgehen oder an diesen Problempunkt ansetzen. Das würde dann vielleicht mehr in eine nietzscheanische Richtung führen. Ich will das hier auch alles nur anreißen. Ich möchte aber jedenfalls diesen Problempunkt als eine Fehlstelle der Phänomenologie markieren. Ein vierter Problempunkt. Husserl hat die Phänomenologie als erste Philosophie und als Grundwissenschaft entworfen, die sich auf eigentümliche Weise zum einen als Metawissenschaft, zum anderen aber auch als Rückkehr, Rückerinnerung, Rückbindung an die sogenannte Lebenswelt, das heißt das Reich ziviler Gewissheiten außerhalb der Wissenschaft verstehen möchte. Metawissenschaft, Nichtwissenschaft oder sozusagen Anwältin der Lebenswelt. Interessanterweise hat diese Radikalität der Anspruch einer Grundwissenschaft, die zugleich beides kann, Wissenschaft überbieten und sie an ihre eigene Herkunft erinnern, beziehungsweise sie sogar rückzubinden an dieses andere von Wissenschaft, viel Überzeugungskraft entfaltet. Ich würde sagen, auch in diesem eigentlich ja erkennbar paradoxen Anspruch ist Phänomenologie bis heute attraktiv. Es ist einer dieser magnetischen Punkte des husserlischen Anspruchs. Sie ist attraktiv nicht nur, weil sie eine Art Supertheorie ist mit diesem Anspruch, Supervisor aller Wissenschaften sein zu wollen und andererseits gewissermaßen Anwalt der Armen, also der außerhalb der Wissenschaft verbleibenden, sondern sie ist auf einer noch subtileren Weise attraktiv, weil sie tatsächlich in diesem doppelten Anspruch einen Spagat ausbuchstabiert, in dem die Wissenschaft und jeder einzelne Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin heute steckt. Es ist ein im strengen Sinne des Wortes unverantwortlicher Spagat zwischen der Teilhabe an einem Expertendiskurs, einer Expertenkultur, Expertenerfahrung und der Hoffnung auf eine gemeinsame, außerhalb der Wissenschaft liegende oder zumindest ohne Wissenschaft mögliche und teilbare, nicht zuletzt politisch und moralisch teilbare Welt. Freilich wirken Husserls Appelle gerade in dieser Sache, seine Appelle an die besondere berufsmoralische Verantwortung der Philosophen, hoffnungslos anachronistisch. Und Sie kennen diese Stellen, wenn man sie liest, sind sie peinlich. Also man versteht, wie es zu ihnen kommt, aber man schweigt sie sozusagen in den Bereich der schnell vergänglichen Formulierungen weg. Und die Frage ist, denke ich, wie die Phänomenologie an diesem Punkt mit Husserls diagnostischem Pathos, das uns ein wenig peinlich ist, aber eben auf der anderen Seite auch mit dem, worauf er den Finger legt, denn nun tatsächlich weiterarbeiten will. Ich sehe heute vor allem eines. Es liegt offenbar nahe, die beiden Seiten der Phänomenologie, die metawissenschaftliche und die Lebenswelt nahe, quasi so zu bedienen, wie es einem gerade passt. Der Anspruch einer Grundwissenschaft auf der einen Seite und der Anspruch sozusagen dieses, das ist ja auch ein Aspekt, dieses zu den Sachen, also der Anspruch auf dieses Aufsprengen von Expertendistanzen und Expertendiskursen, dieser Anspruch verkommt quasi zu einer Jokerrolle. Phänomenologien und Phänomenologen haben mal hier und mal da ihr Herz. Sie agieren quasi gespalten. Man könnte sagen, das ist eine unheimlich subversive Art, mit Wissenschaft umzugehen, aber man könnte auch sagen, sie machen das halt so jeweils, wie es gefällt und ganz gut ankommt. Ich denke, auch hier ist Weiterarbeiten, Weiterdenken gefragt, denn von den offenen politischen Fragen, die sich hier stellen, abgesehen, Wir leisten uns an diesem Punkt, jetzt sage ich mal hier, etwas pathetisch, eine schlechte Form von Pragmatismus. Und das heißt einen Theorieverzicht. Und es gibt konkrete Orte, an denen sich dieser erkennbar schlechte Form von Pragmatismus bemerkbar macht. Das ist die Rolle der phänomenologischen Philosophie zwischen den philosophischen Lagern, aber auch ihr Verhältnis zu anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Im Moment, ich überspitze das jetzt bewusst garstig, verhalten sich, denke ich, Phänomenologen ausgesprochen unentschieden, was das angeht. Und damit wird viel verspielt, denn es ist erkennbar, dass sie sich unentschieden verhalten. Vielleicht muss sich die Phänomenologie mit anderen Disziplinen verbinden können. Im Grunde muss sie das können, denn also ein vielleicht dritte Facette dieses Anspruchs, den sie mit sich trägt, ist ja nicht nur metawissenschaftlich und lebensweltnah zu operieren, sondern gleichzeitig sozusagen als Disziplinenversteherin funktionieren zu können. Also die Disziplinen jeweils mindestens genauso gut verstehen zu können, wie die sich selbst. Also insofern hat sie eine Affinität zu den anderen Disziplinen, auch zur Interdisziplinarität, aber sie muss wissen, warum sie was da jeweils tut. Wo sie mit der Soziologie interagiert und um welchen Preis. Wo mit der Geschichtswissenschaft, um welchen Preis. Mit welcher Methodologie, wo mit der Literatur, wo mit der Mathematik und so fort. Vielleicht gibt es Phänomenologie als strenge Wissenschaft, aber nicht als reine Wissenschaft. Diese Vorstellung fände ich durchaus attraktiv. Streng zu sein, aber nicht rein. Jedoch, diese Strenge muss gesucht werden. Auch das gewissermaßen gewollt unreine Vorgehen im Konzert der Disziplinen bedarf der Präzision. Vielleicht sogar gerade dieses Vorgehen. Ich habe auch hierzu keine Rezepte im Ärmel, aber ich würde darauf bestehen, auf dieser unangenehmen Forderung, dass man diese Präzision suchen und um sie ringen muss. Es gäbe noch viele weitere Fragen. Wie hält die Phänomenologie heute es mit dem Innen und dem Außen, dem vielleicht nicht Solipsismus, aber doch dem methodologischen Individualismus, der an vielen Stellen in ihren theoretischen Konzeptionen, aber auch in ihren Werkzeugen steckt? Das wäre eine solche Frage. Also man könnte zuspitzen sagen, Mentalismus oder Sozialphilosophie. Hier gibt es einiges an Bewegung. Bernhard Weidenfels etwa hat mit Merleau-Ponty, aber auch mit Levinas Wege gebahnt für eine Phänomenologie der Pluralität, nicht nur der Sinnstrukturen selbst, sondern auch des Miteinanders, dem dieser Sinn entspringt. Auch Luhmann, auch ein Phänomenologe in vielem. Luhmann, dessen Kommunikationstheorie nicht zuletzt eine selten gelesene Ethik der Anerkennung umfasst, könnte man hier nennen. Oder Kurt Röttgers, der den kommunikativen Text als semi-phänomenale Gegenstelle von einigen oder sogar vielen Texten wie Menschen entworfen hat, wären hier zu nennen, also als Ansätze, mit denen die mit diesem Individualismus aufzuräumen versuchen. Man könnte sagen, das sind Ansätze einer phänomenologisch geprägten Sozialphilosophie, aber in einer Zeit, in der das Soziale als Summe von Individuen behandelt wird, weht dem Projekt einer Phänomenologie als Sozialphilosophie der Wind entgegen. Und es gibt auch inhaltlich an diesen Baustellen jeweils viel zu tun. Also etwa die Frage nach dem Zusammenhang von Sehen und Sagen, die auch auf dieser Tagung die häufig diskutierten Aspekte von Leiblichkeit, die Rolle der Gefühle, der Geschlechter, des Geheimnisses und so weiter. Das alles ist sozusagen ins Sozialphilosophische hinein, denke ich, an vielen Stellen nicht ausbuchstabiert oder anbuchstabiert. Ich möchte aber jetzt nicht mit diesem Problempunkt enden, sondern einen anderen Punkt als letzten Problempunkt ansprechen, nämlich die Frage, wie die Phänomenologie es mit dem Menschen hält. Tatsächlich ist es so, dass die Phänomenologie, nicht sie allein, aber auch sie, zu einem breiten Rückbau subjektphilosophischer Schlussfiguren in der Philosophie des 20. Jahrhunderts geführt hat und auch zu einem breit angelegten Rückbau naiver Empirien, was das angeht. Sowohl, dass die Verankerung von Erkenntnisprozessen im Singular eines generalisierten Subjekts verzichtbar ist, als auch die Arbitrarität des Ich, der Sprecherposition eines Autors im Text, der Person, Gesicht, Geschichte, Eigenname und des leiblichen Sichbezugs, soi, selbst. Also diese ganzen Aspekte sind philologisch ausführlich diskutiert worden und da ist viel an Auflösevermögen hergestellt worden, an philosophischem Auflösevermögen. Mensch ist ein normativer Begriff. Das ist eine durchaus auch der Phänomenologie zu verdankende Einsicht. Juristen, Theologen und Kantianer wussten das in gewisser Weise immer, könnte man sagen. Durch Foucaults Entstehungsgeschichte und Kritik der Humanwissenschaften wurde diese Tatsache, dass Mensch ein normativer Begriff ist und auch die epistemologischen Implikationen dieser Tatsache, nämlich die im 19. Jahrhundert an dieser Front entstandenen Konzepte eines empirischen Menschen, ins Bewusstsein der Philosophie und der Wissenschaftsgeschichte gerufen durch Foucault. Einer der ätzendsten Kritiker einer typischen Humanwissenschaft war aber eben nicht zuletzt Husserl, nämlich mit seinen Bemerkungen zum Psychologismus. Dennoch, denke ich, hat gerade die Phänologie ihr Verhältnis zur Anthropologie nie wirksam geklärt und sich im Gegenteil aus der anthropologischen Hemisphäre keineswegs verabschieden wollen. Marc Rölli hat gezeigt, wie schon Husserls terminologische Entscheidung für den Leib und gegen das Wort Körper anzeigt, dass Husserl hier nicht nur antinaturalistisch operiert, was er zwar in gewisser Weise tut, sondern dass er auf der anderen Seite eben doch gerade mit der Entscheidung für den Terminus Leib mit der Anthropologie des 19. Jahrhunderts fraternisiert, könnte man sagen. Mehrere anthropologische Wellen hat auch das 20. Jahrhundert erlebt und als Reaktion auf das ungehemmte Vordringen von Biotechnologien und einem damit einhergehenden gefühlten Rückbau des Humanen erleben wir gerade jetzt zu Beginn des 21. Jahrhunderts auch gerade wieder eine solche Welle der Rückkehr oder Wiederkehr oder des Wiedergängertums der Anthropologie. Die Phänologie scheint, überspitzt gesagt, jedes Mal dabei sein zu wollen, wenn die Anthropologie in dieser Weise auftaucht, auch wenn die Konstellationen ja jedes Mal wieder anders sind. Wohlgemerkt agiert sie hier nicht als Moralphilosophie, etwa als Verfechterin der kantischen Menschheit. Und die Anthropologie agiert hier auch nicht primär als Erzieherin im anthropologischen Feld, sondern, und das macht eigentlich, also nicht, dass ich Erziehung oder Moralphilosophie gut finde, aber was ich besonders dramatisch finde, ist, dass sie sich auf die Seite der empirischen Disziplinen schlägt. Heute etwa in Zusammenarbeit mit Kognitionsforschern, mit Neurophysiologen, mit empirischen Psychologen eines bestimmten Schlages. Hier engagieren sich Phänologen als Protagonisten einer empirischen Lebens- und Menschenwissenschaft, so wie sie heute in ihrer Spezifik, aber mit vielen Ähnlichkeiten eigentlich zu vorherigen Wellen von Anthropologie konstituiert hat oder zu konstituierenden Begriffen. Warum passiert das immer wieder? Man könnte sagen, diese anthropologische Schlagseite sei von Kant her in die Phänologie im Grunde eingebaut. Schließlich hat Kant neben den drei Kritiken auch eine Anthropologie geschrieben und überhaupt die Frage, was ist der Mensch, zur Kardinalfrage erhoben. Aber könnte man sagen, wenn ja, dann wäre eben das durchaus ein Problem. Womit ich übrigens nicht die kantische Anthropologie in eine Reihe mit den heutigen lebenswissenschaftlich inspirierten anthropologischen Unternehmungen stellen. Ja, da gibt es auch wichtige Unterschiede. Es ist nicht möglich, schreibt Foucault, Zitat, den empirischen Inhalten einen transzendentalen Wert zu geben, noch sie in Richtung auf eine konstituierende Subjektivität zu verlagern oder wenigstens verschwiegen, ohne wenigstens verschwiegen, einer Anthropologie Raum zu geben, das heißt einer Denkweise, in der die de jure Grenzen der Erkenntnis und infolgedessen jeden empirischen Wissens gleichzeitig die konkreten Formen der Existenz sind, so wie sie sich genau in demselben empirischen Wissen ergeben. Mit Foucault gesprochen, könnte man anzeigen, was hier das Problem ist. Mit Foucault gesprochen, aber eben auch rückblickend auf die Wissenschaftsgeschichte und die Geschichte der Menschenbehandlung im 20. Jahrhundert. Was ist das Problem an diesem Hang zu Menschen, an dieser sozusagen eingebauten Notwendigkeit, einer Anthropologie Raum zu geben, wie es in diesem Foucault'schen Zitat heißt? Das Problem ist, der empirische Mensch tut der rationalen Wissenschaft nicht gut. Denn der Mensch ist kein sinnreiches, weil kein einheitliches, Foucault hat gesagt, kein stabiles Objekt. Umgekehrt könnte man als zweites hinzufügen, ich weiß nicht, was wichtiger ist, man könnte sagen, das Rationalisierungsprojekt einer Menschenwissenschaft tut den Individuen nicht gut. Denn die empirischen Wahrheiten über den Menschen sind gewissermaßen gespaltene Wahrheiten. Sie betreffen den individuellen Menschen, sie betreffen die Population. Und diese Spaltung führt zu gespaltenen oder spaltenden Techniken, etwa der Populationssteuerung, der Selbstproblematisierung und der Kapitalisierung von Identität, kurz zu Techniken des Humanen, Humantechnologien, die gewissermaßen schizophren agieren, die also sozusagen am Einzelnen die Population behandeln und umgekehrt. Und das, also pointiert gesagt, tut den Individuen nicht gut. Das wäre sozusagen das Grundproblem, das man mit der Anthropologie haben kann oder muss, wenn man das aus Foucault'scher Perspektive analysiert. Und dann wäre es auch ein Grundproblem, das man kann oder haben muss, mit dem Hang zur Anthropologie, der die Phänomenologie möglicherweise prägt. Ich weiß nicht, ob Foucault den Menschen, so wie er ihn kritisiert oder beschreibt, eher als eine epistemische Tragödie oder eher als eine politische Tragödie betrachtet hat. Aber ich würde mir wünschen, es gäbe eine Phänomenologie mit reflektierterem und am besten mit beendetem Verhältnis zur Anthropologie. Jedenfalls zu diesem Typ von Anthropologie. Das sage ich jetzt, weil Walter Seiter im Raum ist, weil ich weiß, dass man den Terminus natürlich auch umprägen kann und dann wäre das Spiel vielleicht in einer anderen Weise wieder offen. Damit komme ich jetzt endlich ganz zum Schluss. Gibt es, kann man fragen, oder lassen sich, kann man fragen, die genannten Punkte Ich vermute, dass Ihnen noch mehr einfallen, solche Problempunkte. Lassen Sie sich zusammenfassen, obwohl Sie zueinander in keinem systematisch angebbaren Verhältnis stehen, sondern ich habe Sie ja eigentlich jetzt eher sozusagen als lose Folge präsentiert. Ich glaube, es gibt einen gemeinsamen Nenner. Es ist die Feststellung, dass bei aller, also jedenfalls was die programmatische Seite angeht, einen gemeinsamen Nenner, es ist die Feststellung, dass es bei aller sprichwörtlichen Offenheit des Husserlschen Paradigmas gut tun würde, die Phänomenologie nicht einfach nur sprichwörtlich offen, inklusiv, integrativ zu konzipieren. Es tut vielmehr Thesen not, die auf Unterscheidung dringen. Was ist neben dem vielen, was phänomenologisch interessant sein mag, was wir vielleicht auch phänomenologisch nennen würden oder Phänomenologie nennen würden, was ist nicht Phänomenologie? Wo entscheidet sich Phänomenologie gegen etwas und legt sich damit in gewisser Weise fest? Und sei es temporär. Wo konfrontiert sie sich mit internen Debatten? Die Debatten sind, die unter dem Zeichen des Entweder-Oder gestellt werden und geführt werden müssen. Ich denke, Debatten dieses Typs müssen nicht als Streit um den Eigennamen geführt werden, aber streiten darum, was Phänomenologie will, das zu tun, also ich bin jetzt versucht zu sagen, endlich zu tun, streiten um das, was Phänomenologie will, hätte einen Vorteil. Es würde, formal gesprochen, Konsistenzprüfungen erzwingen. Und es würde so etwas wie ein Vorher, ein Jetzt und ein Nachher in dieses Unternehmen einbringen. Und sei es als provokativen Punkt. Streit sorgt für Gedächtnisbildung. Und dafür, dass man die Chance hat, etwas zu veralten. Ich sage das jetzt bloß in diesem aktiven Sinne des Wortes. Also dafür zu sorgen, dass etwas veraltet gemacht wird. Streit, mit anderen Worten, ist die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass etwas weitergeht. Ob die Phänomenologie eine Wirklichkeitswissenschaft ist, das war meine Frage. Und ich habe dabei offen gelassen, was Wirklichkeit in diesem emphatischen Sinne, in dem ich das jetzt immer wieder verwendet habe, wohl heißen mag. Historisch wird man mit dem Wort sehr vorsichtig umgehen müssen. In dem pathetischen Sinne, in dem es aus dem phänomenologischen Anliegen herausleuchtet, dieses Wort, handelt es sich auf jeden Fall um ein Zauberwort der Zeit um 1900. Und ob in diesem Zauberwort, so wie es in den Gründertexten der Phänomenologie überliefert ist, ob in diesem Zauberwort, unwillkürlich möchte man sagen, wirklich etwas steckt, dass diese Verheißung einlöst, die in den phänomenologischen Programmgesten steckt, das wird man bezweifeln können. Wie Merleau-Ponty vom Wahrnehmungsglauben sprach, wird man vielleicht auch von einem typisch modernen Wirklichkeitsglauben sprechen können. Vielleicht so ähnlich, wie man im Mittelalter einen Liebesglauben und in der Neuzeit einen Wahrheitsglauben lebte. Die Phänomenologie hätte so gesehen an diesem modernen Wirklichkeitsglauben, vielleicht könnte man sagen, eine Wirklichkeitsapriori teil. Dennoch könnte man sagen, wir haben ja auch an unserer Gegenwart teil, vorerst ist zu den Sachen ein schöner Aufruf. Mit ihm will die Phänomenologie eben in der Tat eine Wirklichkeitswissenschaft sein. Und warum sollte sie mit diesem Schwung, der darin steckt, nicht letztlich noch das Wirkliche der Wirklichkeit befragen können? Würde man das so optimistisch fassen, dann ist das von Husserl angestiftete Unternehmen ein schwindelerregendes Projekt. Ähnlich schwindelerregend vielleicht wie Hegels Idee von der Philosophie als Wissenschaft des Konkreten. Es soll in einer solchen Wissenschaft tatsächlich, und zwar am liebsten ganz, von der Welt die Rede sein. Einschließlich aller Modalisierungsformen dessen, was in ihr ist. Das ist ein mehr als paradoxer, das ist ein verrückter Anspruch. Freilich ist die Philosophie genau dazu da, verrückt zu sein. Ansprüche zu stellen, die verrückte Ansprüche sind, und diese auch der Normalität ihrer eigenen Zeit entgegenzuwerfen. Insofern könnte man sagen, ist die Phänomenologie heute ja entweder eine Wissenschaft oder eine Philosophie, die sich zu diesem wirklichkeitswissenschaftlichen Anspruch bekennen möchte. Man könnte sagen, sie ist vielleicht noch keine Wirklichkeitswissenschaft, aber sie sollte es sein. Damit endet mein Vortrag mit einem Optativ in der Wunschform und ich danke Ihnen.
Das waren die philosophischen Brocken. Heute am Programm war ein Vortrag von Petra Gehring mit dem Titel »Ist die Phänomenologie eine Wirklichkeitswissenschaft? Überlegungen zur Aktualität der Phänomenologie und ihrer Verfahren«. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.